This is Wall Street.
This is an opportunity for each citizen to buy a share in America.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Wall Street, in der wir heute auf die turbulente Stimmung an den US-Börsen schauen wollen. Bis auf eine kleine Erholungsphase im August geht's da nämlich schon seit Wochen bergab. Und woran das liegt, das wird uns heute mein Kollege Jens Korte entschlüsseln. Dazu wird uns der Wall Street-Analyst Sam Stovall ein paar historische Einschätzungen geben. Und zum Schluss verknüpfen wir all das mit der wirtschaftlichen Lage hier im Land. Und zwar mit Hilfe von Heike Buchter, die nach Los Angeles gereist ist und an den Häfen dort hautnah beobachten konnte, mit welchen Problemen die US-Wirtschaft auch 2,5 Jahre nach Ausbruch von Corona immer noch kämpft. Kein klassischer Deep Dive heute also, dafür umso aktueller mit vielen Gesprächen, und deshalb legen wir jetzt direkt los mit Folge Nummer 12 von Inside Wall Street.
As we said a moment ago, another major news story today, and that is the Federal Reserve once again raising its key interest rate by 0.75 points in order to beat back inflation.
Now, it's not just the Federal Reserve. Most central banks in the world are raising rates.
The effect of a rate hike in one country, of course, spills over into others as well. So the whole is more than the sum of the parts of this tightening. And that certainly presents risks to growth.
Es war die Woche der Notenbanken. Sowohl in Schweden als auch in Norwegen, Großbritannien und bei ihnen in der Schweiz haben die Währungshüter in den letzten Tagen an der Zinsschraube gedreht. Rund ein Dutzend Zentralbanken haben damit allein in der letzten Woche über die Zukunft ihrer Zinspolitik entschieden. Bei allen geht es in erster Linie um die viel zu hohe Inflation, die man mit den steigenden Zinsen in den Griff bekommen möchte. Doch damit wächst auch die Gefahr, die jeweilige Wirtschaft erheblich auszubremsen. Die Märkte nehmen diese Sorge schon seit Monaten vorweg. Seit Jahresanfang ist der S&P 500 mehr als 20% gefallen und trotz eines kurzen Comebacks im Sommer wieder zurück in den Bärenmarkt gefallen. Nicht zu Unrecht fragen sich viele Anleger deshalb, wie lange es mit der Talfahrt an den Börsen noch so weitergehen wird. Und auch wenn eine Antwort darauf so gut wie unmöglich ist, versuchen wir uns jetzt zumindest an einer kleinen Einordnung. Genau dafür habe ich mit Jens, meinem Kollegen, ein Gespräch zur aktuellen Stimmung an den Märkten aufgenommen. Nicht ganz mit perfekter Tonqualität, dafür aber mit sehr spannenden Infos. Let's go.
Jens, die Sommerpause ist rum. Die Investoren sind zurück an ihren Handelstischen in New York, aber eben auch überall sonst in den USA. Nur wenn ich mir die Stimmung hier so ansehe an den Märkten, dann scheint ja nicht so viel übrig geblieben zu sein von der entspannten Sommerlaune. Die Vorzeichen, tja, sind überall rot und das schon seit Wochen. Erklär uns doch kurz mal, was sind denn die Gründe für diese miese Stimmung, beziehungsweise was bereitet denn da so sehr Kopfschmerzen?
Ja, Sabrina, und zumindest kann man sagen, dass der September zumindest mal dem Ruf weitestgehend gerecht geworden ist, der schlechteste Börsenmonat traditionell des Jahres zu sein. Ob es jetzt dieses Jahr wirklich der schlechteste wird, warten wir es mal ab. Aber wir hatten der Sommer, der eigentlich eher mager ist, zunächst ungewöhnlich stark, also zumindest mal von Juni bis Mitte August, und dann haben eben die Kursverluste eingesetzt. Das sind dann doch relativ heftige Abschläge gewesen, die wir da gesehen haben, wobei ich immer noch finde, ein ganz klein bisschen muss man da relativieren. Wenn mir jemand im Frühjahr 2020 gesagt hätte, dass wir jetzt bei über 30.000 Punkten stehen, hätte ich das vermutlich auch nicht für möglich gehalten. Gut, jetzt waren wir zwischenzeitlich sogar bei etwa 37.000 Punkten. Jetzt sind wir dann im Dow Jones runter auf gut 30.000. Also das waren jetzt über die letzten Wochen gesehen schon starke Abschläge. Aber eben, wenn man sich mal überlegt, wo wir vor 2 Jahren standen, ist das ja immer noch ein einigermaßen hohes Niveau.
Also du sagst saisonal bedingte Schwierigkeiten, aber wir haben ja auch tatsächlich handfeste andere Gründe dafür, dass die Stimmung an der Wall Street so schlecht ist. Ein Punkt ist die Notenbanktagung, jetzt vergangene Mittwoch gewesen. Jens, was genau wurde da entschieden, beziehungsweise warum, ja, belastet es die Investoren so sehr?
Ich meine, wir sehen ja die amerikanische Notenbank jetzt schon seit Monaten nicht nur mit Zinsschritten, sondern mit extrem aggressiven Zinsschritten. Es ist jetzt das dritte Mal in Folge gewesen, dass wir eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte gesehen haben. Also das Jahr 2022 wird wahrscheinlich in Erinnerung bleiben als das Jahr der Zinserhöhungen. Das ist einfach in dieser Geschwindigkeit gab es das selten in dieser Form. Was jetzt die Investoren an der Wall Street so letztendlich negativ beeindruckt hat, ist nicht diese Zinserhöhung um 75 Basispunkte, sondern der Ausblick, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird. Derzeit liegen die Wetten darauf, dass wir auf der nächsten Sitzung nochmal eine Erhöhung um 75 Basispunkte bekommen, dass wir kurz vor Weihnachten nochmal eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bekommen, dass wir nächstes Jahr möglicherweise noch höhere Zinsen haben und dass vor 2024 nicht davon auszugehen ist, dass es mit den Zinsen wieder in die andere Richtung geht. Und das ist letztendlich das, was die Investoren dann eben doch genervt hat und dass wir eben einfach mit diesem Umfeld leben müssen. Und das hat ja auch alles ganz konkrete wirtschaftliche Auswirkungen, diese hohen Zinsen.
Aber dieser schwierige Ausblick, der liegt ja nicht nur den Investoren schwer im Magen, sondern tatsächlich auch den Firmen hier im Land. Was machen denn diese Aussichten mit den Unternehmen? Gerade wenn wir uns die Prognosen anschauen, die Analysten haben da ja auch immer ein Wort zu sagen. Was sagen uns die Unternehmen gerade? Wie sieht's aus?
Unter dem Strich, Sabrina, was die Notenbank da ja versuchen will, ist massiv auf die Nachfrage zu drücken, also dass man Geld eben so teuer macht, dass Unternehmen weniger investieren. Die Notenbank nimmt in Kauf, dass wir über 1 Million neue Arbeitslose bekommen werden, aller Voraussicht nach im nächsten Jahr, um eben einfach die Nachfrage zu drücken, um damit eben die Preisstabilität wieder einigermaßen hinzubekommen. Und bei den Unternehmen, also mit eins der prominentesten Beispiele war kürzlich Federal Express, das Logistikunternehmen, der Paketdienst, der eine globale Rezession sieht und jetzt schon sagt, dass Woche für Woche für Woche die Volumen fallen. Also da sieht man schon ganz konkret auch die Auswirkungen auf der Unternehmensseite.
Also selbst große Unternehmen sind am Wanken und das wird dann spätestens zur nächsten Earnings Season wichtig. Jens, wann steht genau die an? Was erwartet uns da?
Ja, das ist jetzt wann? Anfang, Mitte Oktober geht es los und eben, es gibt einige Unternehmen, also Ford zum Beispiel, auch ein anderes Beispiel, die hatten jetzt zuletzt erst gesagt, dass die Kosten in diesem Quartal wahrscheinlich 1 Milliarde Dollar höher ausfallen werden als ursprünglich prognostiziert. Das hängt damit zusammen, dass die Lieferketten immer noch Schwierigkeiten bereiten, teilweise immer noch Lockdowns in China. Und die Aktie war dann übrigens auch entsprechend weggebrochen. Also da sieht man schon an den verschiedensten Stellen, wo jetzt im Vorfeld der Quartalzahlen eben schon die Warnungen kommen. Und bei den Quartalzahlen selber, also wir haben eben diese angesprochenen Probleme sozusagen. Und dann haben wir auf der anderen Seite ja auch den enorm starken Dollar, auch getrieben durch die hohen Zinsen in den USA. Auch da darf man gespannt sein, wie zumindest bei den großen multinationalen Konzernen der starke Greenback möglicherweise die Ergebnisse negativ beeinflussen könnte.
Ja, und selbst Digitalunternehmen sind ja inzwischen hart getroffen. Gerade am Mittwoch hat Meta, der Mutterkonzern von Facebook, ja entschieden, die Kosten runterzuschrauben. 10% weniger, unter anderem, weil das Werbegeschäft ja so massiv eingebrochen ist. Und das große Picture, das Bigger Picture, das liefert uns gleich noch Sam Stovall, einer der bekanntesten Analysten auch an der Wall Street. Er wird uns nochmal einen guten Eindruck geben in die Großwetterlage hier in New York und vor allen Dingen, was den Ausblick angeht, dann in Sachen Notenbank, aber eben auch in Sachen Konjunktur.
Ganze 8,3%. So stark sind die Verbraucherpreise hier in den USA im August im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und auch wenn die Rate damit etwas langsamer gewachsen ist als in den Monaten zuvor, liegt der Anstieg immer noch ziemlich nah dran am 40-Jahres-Hoch. Kein Wunder also, dass die amerikanische Notenbank ihren Leitzins vergangene Woche das dritte Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben hat. Viel zu stark, fürchten manche, und sowieso viel zu spät, sagen die meisten. Einer, der das ganz ähnlich sieht, heißt Sam Stovall. Er arbeitet als Chefanlagestratege beim Analysehaus CFRA Research und hat sich als Analyst auch deshalb einen Namen gemacht, weil er besonders gut darin ist, aktuelle Geschehnisse in einen historischen Kontext zu setzen. Der Mann ist also quasi das Gedächtnis der Wall Street. Das große Problem an der Sache mit den Zinsen, das sagt er uns hier im Gespräch, sei vor allem, dass die Notenbank viel zu spät reagiert habe. Man habe die Inflation und die Schwierigkeiten mit den Lieferketten nicht rechtzeitig erkannt und nun renne die Notenbank den Entwicklungen hinterher.
Yes, I think that they were late to start the rate tightening process. They were late in acknowledging that inflation was a concern because of supply chain disruptions, because of the overstimulating of the U.S. economy during the pandemic, et cetera. And now the Fed is playing catch up.
Das allein wäre nicht so schlimm, wären die Konsequenzen nicht so tiefgreifend für das ganze Land. Amerika stehe kurz vor einer Rezession, weil der Zinserhöhungszyklus nicht nur zu spät begonnen habe, sondern dadurch auch umso länger anhalte.
And the big worry is that not only did they start late, but they'll probably end late and as a result will probably throw us into a recession.
Dass die US-Wirtschaft deshalb in eine Rezession rutschen könnte, sei zumindest statistisch gesehen sehr wahrscheinlich, das sagt Stovall. In all den Jahren, nämlich vom Zweiten Weltkrieg bis heute, in denen die Verbraucherpreise auf Jahressicht um 6,5% oder mehr gestiegen seien, sei die Wirtschaft im Anschluss in eine Krise gestürzt. Und dieses Jahr sei wohl keine Ausnahme.
Yes, and I say that the way I just did, because any time since World War II that we had a year-on-year rise of 6.5% or more in headline CPI, we not only fell into a bear market, but also had it accompanied by a recession. And I don't see this time being any different.
Das Rezept für eine Wirtschaftskrise jedenfalls ist ganz einfach, zumindest technisch gesehen. Nur zwei Quartale mit negativem Wachstum reichen, um der US-Wirtschaft eine Rezession zu attestieren. Dass wir längst in einem Abschwung stecken, bezweifelt keiner. Viel spannender ist die Frage, wie stark der Einbruch gehen wird.
We do have to realize that it is at least going to be a soft landing, but I think chances are we end up with more of a mild recession. And the real question will end up being, how mild or deep will the recession eventually become?
Die Wall Street hat sich jedenfalls schon lange auf das Schlimmste eingestellt. Genau deshalb aber steige die Wahrscheinlichkeit für ein Comeback an den Märkten, sagt Stovall. Viele Aktien seien nämlich derart überverkauft, dass durchaus Luft für eine Erholung sei.
I think in the near term we might end up seeing a little bit of a bounce because I think a lot of the negative news has already been factored into stock prices, and many of the sectors are in oversold territory at this point.
Auch für diese Prognose hat Stovall einen historischen Vergleich. Denn immer dann, wenn der S&P 500 innerhalb kürzester Zeit 50% seiner Bärenmarktverluste aufholen konnte, so wie jetzt im August geschehen, sei der Index danach nie wieder auf das alte Tief gefallen. So ganz einfach sei die Rechnung am Ende aber doch nicht. Denn wie es den Unternehmen und damit der Konjunktur im Land geht, liegt maßgeblich in der Hand der Verbraucher. Zwei Drittel der amerikanischen Wirtschaft werden durch den Konsum getrieben. Umso höher also die Preise, umso stärker sinkt die Nachfrage und damit auch die Konjunktur. Klare Belege für so einen Rückgang, den gibt es zwar aktuell noch nicht, zumindest nicht in den Daten der Einzelhändler. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass die Menschen längst zu günstigeren Mahlzeiten greifen und nur noch durch die Shoppingmeilen spazierten, statt wirklich einzukaufen.
I also find that the parking lot seems fairly full at the mall. So it doesn't really seem as if people are not going out. Maybe they're ordering down in terms of getting the lower priced meals on the menu, and maybe they're going to the mall more for an entertainment perspective than they are purchasing. But with the most recent retail sales number, I don't think that that can really be translated into quantifiable numbers just yet.
Eine Zahl aber wollten wir zum Abschluss dann doch noch wissen. Wo genau steht sie denn jetzt, die Inflation in den USA in einem Jahr?
Inflation will be coming down over the next year or so. In terms of year-on-year core, we see it hitting around 6.4% by the end of this year and then around 2.5% by the end of 2023.
Schon Ende nächsten Jahres also könnte die Inflation auf 2,5% zurückgelaufen sein. Doch bis dahin dürfte die Fed ihrer aggressiven Zinspolitik wohl noch eine ganze Weile treu bleiben.
Usually we need to see the Fed funds rate above that rate of inflation before the Fed stops its rate tightening program.
Die Fed beende ihren Erhöhungszyklus nämlich meist erst dann, wenn der Leitzins über der Inflationsrate liege. Und das dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit erst im Laufe des kommenden Jahres sein.
If you go right now down to the waterfront, you'll see off Los Angeles and Long Beach, a sight that no one has really seen before. 70 or so container ships from all across the Pacific anchored right there waiting to get into the port. While in the ports of LA and Long Beach, 20 to 30 ships being serviced, offloaded right now. It's an amazing sight.
Ja, Heike, schön, dass du wieder da bist. Dein Sohn freut sich auch. Du warst gerade in Kalifornien.
Ja, yep, in Long Beach.
Nicht unbedingt dein beliebtester Bundesstaat.
Ja, ich finde die einfach zu laid back.
Also warum bist du denn überhaupt dann da gewesen?
Ja, also Kalifornien Dreaming, ganz viele Leute, für die ist das eben das, was die USA ausmacht. Ich selber finde, dass es ein bisschen overrated ist. Ich wollte mir genauer angucken, was an den Häfen passiert. Aber Long Beach und LA zusammengenommen, die haben 15 Terminals und das ist somit der wichtigste Hafen der USA. Also 40% aller Importe, die hier in dieses Land kommen, überwiegend eben aus Asien, die kommen über diesen Port. Und und da habe ich mich dann halt mit meinem Leihwagen dahin gemogelt, mit meinem Nissan Altima und habe unterhalb der Brücke da bei so einem Junkyard, bei so einem Schrotthändler irgendwie geparkt und hatte echt Angst, weil das ist ja ein Mietauto und ich hatte Angst, dass die denn eventuell einfach gar nicht realisieren, dass das ein Mietauto ist und nicht irgendwie Teil ihrer Verschrottungsprozedur. Und dann bin ich halt da hochgeklettert und habe mir das mal von oben angeguckt. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da los ist. Überall siehst du diese ganzen Container, tausende von Containern überall, Güterzüge und so weiter.
Und, ja gut, du bist ja auch so ein Sucker für diese ganze Industrieromantik irgendwie. Genau. Da magst du das natürlich gerne. Aber ich meine, aber der Grund, weshalb du dahin bist, war ja unter anderem auch, weil die Arbeiter da möglicherweise in dem Hafen streiken.
Richtig. Das geht bei diesen Tarifverhandlungen, die geheim sind, im Moment darum, dass die Hafenarbeiter Angst haben vor einer weiteren Automatisierung. Jetzt ist es aber auch so, dass diese Häfen, so schön das ist und so diese Hafenromantik, so sehr ich das genieße, ist es natürlich aber auch so, dass diese Häfen leider so eine Art Engpass für die US-Wirtschaft darstellen.
Ja, und ich meine, das ist eben das Problem. Also wenn eben gestreikt würde, dann dann hat letztendlich auch Joe Biden wahrscheinlich ein Problem, weil das würde dann wieder die ganze Lieferkettenproblematik verschärfen.
Also wie groß das Problem ist, haben wir ja gesehen letztes Jahr. Da waren eben gerade in Long Beach und LA Schiffe meilenweit auf dem Pazifik, lagen die teilweise Wochen vor Anker, konnten die Ladung nicht löschen, weil eben die Terminals dort nicht nachgekommen sind.
Und war dann, glaube ich, auch die Lkw-Fahrer teilweise.
Ja, da war keine Lkw, dann konntest du die Container nicht wegfahren, dann standen die da rum, dann ist das eben nicht so automatisiert wie eben andere Häfen. Und dann hattest du das Problem, dass man die teilweise, dann musste man die alle irgendwie einen auf einen stapeln, damit man an diesen einen Container kam. Dann war aber der Truckdriver nicht da, der es hätte wegfahren sollen. Dann war die Railway überlastet, du konntest die Container nicht auf diese Railbeds, also auf diese Waggons dann irgendwie schichten. Es war ein einziges Chaos und das ist mit einer der Gründe, warum wir bis heute 8% Inflation haben, wie jetzt im August. Mhm. Und da kannst du dir natürlich schon vorstellen, dass Mr. President Biden ist natürlich wahnsinnig besorgt, dass mit einem Streik das genau da wieder ist und dass wir dann endgültig in die Rezession abrauschen.
Und ich meine, klar, die Popularität von Biden ist, glaube ich, immer noch so etwa auf dem Stand von Donald Trump, unter anderem eben, weil wir die Inflation haben. Und das ist immer das Top-Thema hier letztendlich mit in den USA. Und Sabrina und ich, wir hatten ja vorhin über die Geldpolitik, über die Notenbank geredet. Ja. Und ich persönlich bin ja absolut der Meinung, dass die Notenbank viel zu spät agiert hat. Jetzt eben diese brutalen Zinserhöhungen vornimmt, die Hunderttausende, über Millionen Jobs hier wahrscheinlich im Land auch kosten werden. Ich finde das ja allgemein immer ein bisschen einfallslos auch. Also ich meine, wie siehst du denn das? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, Inflation zu bekämpfen, außer einfach sinnlos die Zinsen in einer ja fast historisch selten gesehenen Geschwindigkeit in die Höhe zu treiben?
Ja, das ist richtig. Also wir hatten jetzt einfach auch mal die Geschichte auch debattiert, gibt es Alternativen? Wie kann man das eigentlich bekämpfen? Und das,
also eben die Inflation, also kann man die genau. Irgendwie auch bekämpfen?
Also ich meine, klar ist, Zinsen, ja. Niemand will die Inflation kleinreden. Ja? Also das, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach ja, was soll's. Ja? Also ich habe jetzt heute wieder eine Zahl gelesen, das durchschnittliche Abendessen, das ist so ein Benchmark, so ein Maßstab hier, das durchschnittliche Abendessen ist 13% teurer geworden gegenüber Vorjahr. Und das ist natürlich, das ist brutal. Gerade es trifft ausgerechnet natürlich wieder die Schwächsten, es trifft die, die sich das eigentlich überhaupt gar nicht leisten können. Also eines ist klar, man kann jetzt nicht irgendwie einfach abwarten und zusehen und hoffen, dass sich das alles wieder beruhigt. Aber auf der anderen Seite denke ich, immer nur mit der Geldpolitik zu hantieren, also mit höheren Zinsen oder mit anderen geldmarktpolitischen Instrumenten, so wie wir das jetzt eben sehen, das ist, für mich ist das inzwischen einfach die Holzhammer-Methode.
Vielleicht ganz kurz, so, weil du gesagt hast, eben das Essen, das Abendessen und so wird teurer, was ich ja auch witzig fand, das hattest du mir erzählt, dass bei der Mietwagengesellschaft, die wollten dich upgraden auf ein größeres Auto, das wolltest du aber nicht und die meinten, kein Mensch will sich mehr upgraden lassen, weil halt in Kalifornien die Benzinpreise so hoch sind und niemand will halt ein Auto haben, das mehr Sprit verbraucht. Das deutet ja auch so ein bisschen die Richtung hin, was Inflation
ja, klar. Das ist den Leuten schon bewusst. Also auf diesem Mietwagen-Ding, das war echt der Hammer. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe, wie wir uns alle gekloppt haben um den einzigen Kleinwagen, der noch auf dem Parkplatz stand. Also zwischen den Avis und den Budget-Rental-Car-Kunden brach ein riesiger Streit aus, wer die Hand auf diesen letzten Kona, ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist, das war so ein Mini-Auto und alle wollten plötzlich, früher wollten alle die großen SUVs haben und einer kam ganz entrüstet hinter mir an und meinte zu mir, entschuldigen Sie bitte, aber ich möchte diesen SUV nicht haben. Und zum Glück konnte ich dann mein Riesenschiff dann am nächsten Tag wenigstens zurücktauschen.
Aber okay, aber nochmal zurück. Also wie siehst du das denn? Was gäbe es denn für eine Alternative, Inflation zu bekämpfen, außer eben über die ewigen Zinserhöhungen?
Naja, es gibt ja diesen Ansatz von Kritikern, die sagen, man muss dann halt da ansetzen, wo tatsächlich Inflation entsteht. Also wenn wir zum Beispiel an die Ports gucken, dann ist natürlich die, da sind die Reedereien, das sind eine Handvoll von Reedereien, die praktisch 80% des Geschäfts dort abwickeln. Und die haben eben über die Pandemie ihre Frachtraten um teilweise bis zu 1000% erhöht. Das hat natürlich schon dafür gesorgt, dass natürlich du zahlst mehr für den Transport, für die Fracht und das gibst du irgendwann dann einem Endkunden irgendwie weiter. Mhm. Klar. Und das hat schon dafür gesorgt, also so ist natürlich auch diese Inflation entstanden. Es war halt nicht nur, dass es eben nicht rausgekommen ist, die Güter, sondern der Transport der Güter war halt einfach höher. Jetzt werden die natürlich sagen, wir mussten natürlich mehr Überstunden bezahlen, wir mussten irgendwie mehr für Benzin und Diesel zahlen und whatever. Ja, aber letztendlich ist ganz klar geworden, das ist eine Engstelle und da muss man was tun. Das ist auch eine Infrastrukturfrage. Mhm. Dann hast du, ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet haben, ein ganz großer Teil hier in den USA zumindest sind ja die fehlenden Arbeitskräfte. Ne? Dann fragst du dich, sitzen die jetzt alle daheim rum? Ja, teilweise. Und zwar hatte ich dir von dieser Harvard-Studie erzählt, kürzlich. Die hatten irgendwie erschreckend festgestellt oder kalkuliert, dass es im Land offensichtlich 500.000 Leute gibt, die wegen Long-Covid nicht mehr arbeiten können. Ja, Wahnsinn, das sind 500.000 Leute, Wahnsinn. Die jetzt praktisch über Nacht in Rente gegangen sind. Die kannst du nicht einfach irgendwie aus der Tüte irgendwie pflücken. Du musst halt irgendwie gucken, wo du dann andere Arbeitskräfte herkriegst. Was man da machen kann, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel Eltern, das kennen wir ja nun gut, Eltern brauchen Betreuung für ihre Kinder, damit sie arbeiten können. Meistens Frauen. Hier in diesem Land, im Gegensatz zu Deutschland vor allen Dingen, ist die Erwerbsquote der Frauen eben wesentlich höher. Aber viele Frauen sind halt einfach nicht zurückgekehrt nach der Pandemie, weil es niemanden gibt, der auf ihre kleinen Kinder aufpasst. Dafür könntest du aber schon, da könntest du schon ansetzen und sagen, okay, dann gucken wir einfach, dass es bezahlbare Kinderbetreuung gibt.
Also Joe Biden hat ja seinen Inflation Reduction Act, das sind ja hunderte Milliarden Dollar, aber ich glaube, diese ganzen Punkte, die sind da bisher eher weniger drin. Also ich glaube, dass ja die Politik teilweise ein bisschen fantasielos und das dann einfach alles nur der Notenbank zuzuschieben ist, finde ich einfach wirklich ein bisschen sehr, sehr simpel. Aber Heike, lass uns noch mal ganz kurz einen anderen Punkt ansprechen, weil wir haben jetzt halt nun mal die Situation, dass die Fed das halt nun mal macht und diese Zinsen so wahnsinnig hochtreibt. Und das trifft ja nicht nur Amerika, sondern das Erstaunliche ist ja, es gibt diesen Begriff der Beggar thy neighbor. Also eigentlich was die Notenbank da teilweise macht, dass sie ihre eigenen Probleme exportieren.
Ja, es ist ganz interessant, weil diese Beggar thy neighbor Geschichte ist normalerweise, so wie das funktioniert, ist, dass jede Notenbank versucht, irgendwie noch tiefere Zinsen anzubieten, damit sie quasi ihre Exporte möglichst billig macht. Also zumindest unter den Industrieländern ist das halt immer so, ne? Also da freuen wir uns dann halt immer, wenn der Euro irgendwie tief ist oder der Yen oder so weiter. Und dieses Mal, dank der Fed, ist es anders, weil was passiert ist, und das muss man natürlich wie immer ein bisschen um die Ecke denken, aber was passiert ist, wenn die Fed die Zinsen erhöht, brauche ich dir nicht sagen.
Ja,
was passiert,
steigt vor allem der Dollar, klar. Genau. Ist ja auch massiv.
Massiv, ja. Und das wissen wir, traurig, weil wir werden quasi in Euro bezahlt und ja, das ist nicht so lustig. Und wir wissen aus erster Hand, wie es sich anfühlt mit dieser Währungsgeschichte. Und das Problem ist aber, dass wir das ja noch irgendwie für uns privat irgendwie kommen wir da gerade noch so zurecht. Aber es gibt viele Länder, die haben sich im Dollar verschuldet, als der Dollar sehr, als quasi die Zinsen sehr tief waren. Und das sind Länder, die sich eh schon kaum diese Kredite leisten können, in ihrer eigenen Währung eigentlich keine Kredite bekommen können. Das heißt, die sind in Dollar verschuldet. Jetzt steigt der Dollar. Das müssen sie halt ihre Investoren in Dollar bezahlen. Das kostet echt viel mehr Geld. Und ich hatte neulich irgendwie gesehen, der Jay Newman, das ist der von Elliott Management. Das sind die Jungs, die quasi Argentinien platt gemacht haben, auf Deutsch gesagt, die denen auch ihr Schulschiff wegnehmen wollten und pfänden wollten und lauter so Sachen. Ich habe den ja mal getroffen, erinnerst du dich?
Ja, ja.
Das war so ein bisschen wie das Gespräch mit einem Hai. Aber er hat jetzt übrigens einen Krimi geschrieben.
Oh, cool.
Ja, okay. Under Money heißt das Ding. ich habe mal reingeguckt, aber es kostet ein bisschen, da reinzukommen. Aber anyway, Newman meinte halt neulich in der Financial Times, dass er glaubt, dass es unausweichlich ist, dass wir eine Kettenreaktion haben und ganz, ganz viele Länder einfach richtig brutalst in die Pleite gehen.
Ich glaube, also eben die Schuldenkrise, also die man da wirklich irgendwie sehen kann. Und das andere ist, glaube ich, auch noch das Problem. Also dadurch, dass der Dollar so gestiegen ist und die ganzen Rohstoffe halt in Dollar fakturiert sind, heißt es halt auch, also für die Amerikaner, da spielt es keine große Rolle. Da ist sogar eher so, dass die Rohstoffpreise hier vielleicht sogar fallen. Aber die Ausländer, die müssen halt mehr dafür zahlen und damit exportieren wir quasi unsere Inflation dann auch zum Beispiel nach Lateinamerika.
Ja, also ich meine, wenn du Glück hast, dann produzierst du den Rohstoff selber und dann hast du da auch was davon. Aber ganz viele Länder, gerade ausgerechnet auch in Europa, wir haben diese Rohstoffe gar nicht. Wir müssen die einkaufen, also nicht nur Energie, aber auch andere Sachen, die wir einkaufen müssen. Und die werden eben klassischerweise überwiegend in Dollar fakturiert. Also musst du quasi Dollar kaufen zu einem höheren Preis und das macht das alles sehr viel teurer. Und das treibt wiederum die Inflation bei uns dann eben auch an.
Ja, zumindest werden dann die Importe, oder andersrum formuliert, dafür werden dann, wenn die Europäer dann Sachen irgendwie nach Amerika zum Beispiel exportieren, dann irgendwie etwas günstiger für die Amerikaner. Vielleicht kaufen wir dann ja ein paar mehr deutsche Autos oder was, oder einen französischen Rotwein oder sonst irgendwas. Ja.
Französischer Rotwein, das fände ich jetzt gar nicht schlecht.
Also, danke.
Okay, bis dann, ne?
Prost. Ciao.